bis der Beamer richtig heiß geworden ist und auch ordentlich Licht macht, zeige ich schon mal das ein Heftchen, was ich mitgebracht habe. Zunächst die Missionsnachrichten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das immer zu Anfang vorstelle. Alle zwei Monate erscheinen diese Missionsnachrichten neu. Es ist das Medium, wo wir als Missionswerk unseren Missionsfreunden mitteilen, was in den vergangenen Monaten sein durfte, was der Herr gewirkt hat, was er geschenkt hat, aber auch welche neuen Aufgaben er uns vor die Füße gelegt hat. Und so sind auch in diesem Heftchen wieder verschiedene Berichte drin, angefangen von den Kinderfreizeiten, auch jetzt im Frühjahr schon, von dem Missionsdienst in der Mongolei, wo ich vor zwei Jahren auch sein durfte, jetzt ein ganz neuer und aktueller Bericht, Evangelisation im Transkaukasus und manches mehr. Aber auch neben verschiedenen Dingen, für die wir danken dürfen, das ist dann immer in der vorletzten Seite enthalten, gibt es auch wieder Gebetsanliegen, wo wir Dinge erfahren haben, die uns traurig gemacht haben, und der Herr hat aber geschenkt, dass es auch Möglichkeiten gibt, um zu helfen. Und da ist ganz aktuell eine Schulranzenaktion. Ich war letztens in einer Gemeinde, da habe ich das vorgestellt und erklärt, ja, kennen wir schon, hieß es da. Zwar ein anderes Missionswerk, aber das macht ja nichts. Es ist ja nicht so wichtig, über welche Kanäle das dann an den Zielort kommt. Wichtig ist nur, dass Menschen geholfen wird. Also wir haben erfahren, dass ganz besonders in der Ukraine es Gebiete gibt, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil die Schulen keine Möglichkeit haben, den Kindern Schreibmaterial, Stifte und Ähnliches zur Verfügung zu stellen. Da fällt Schule aus, weil die Kinder keine Schulmaterialien haben, keine Bücher, keine Hefte und nichts. Nun, Schulbücher in ukrainischer Sprache, das wird schwierig, aber mit Heften, mit Schreibmaterial, mit verschiedenen Utensilien, Wasserfarbkasten, mit Buntstiften, Filzstiften, Radiergummi, Kugelschreiber, Zeichenblock, Blöcke, Rechenschreibhefte und manchem mehr kann man helfen. Und wer zu Hause vielleicht noch von Kindern oder von den Enkelkindern in Ranzen zu stehen hat, der vielleicht irgendwo einstaubt und nicht mehr gebraucht wird, dann kann man den ebenfalls spenden, vielleicht sogar gefüllt mit diesen verschiedenen Dingen, was ich jetzt auch genannt habe. Also ihr dürft gerne euch eindecken. In den meisten Heftchen ist so ein Flyer schon enthalten. Ansonsten daneben auch extra noch Flyer, wo man sich bedienen kann, um diese mitzunehmen. Ja, dann habe ich Grüße mitgebracht von meiner Heimatgemeinde. Wir hatten heute Vormittag auch Taufe. Und das ist ja ein besonderes Erlebnis, wenn man als Gemeinde das feiern darf, wenn man merkt, da ist Wachstum da, da ist ein junger Mann, der nicht nur mit dem Herrn Jesus eine Beziehung geknüpft hat oder Gott mit ihm eine Beziehung geknüpft hat durch den Herrn Jesus, sondern da ist auch Wachstum zu sehen. Und da entsteht der Wunsch, sich auch taufen zu lassen, und so durfte das auch sein. Er kommt aus ungläubigen Elternhaus und die Mutti war sogar mit beim Gottesdienst, und das gibt schon Grund, um darüber dankbar zu sein. Und so beten wir auch weiter, dass Wachstum weiterhin da ist und dass er sich gebrauchen lässt vom Herrn. Ja, heute darf ich euch also entführen, ein Stück weit nach Estland. Nun, Estland gehört zu Europa ja schon seit einiger Zeit. Und wenn jetzt jemand die Frage stellt, brauchen die überhaupt Hilfe? Das ist ein europäisches Land. Und wenn man vielleicht mal in den Medien Bildern von diesem Land sieht, dann schaut das doch recht zivilisiert und auch gar nicht so ärmlich aus. Und im Allgemeinen gesagt, stimmt das, habt ihr recht. Estland ist nicht so ein armes Land. Zumindest wenn man in den Großstädten ist, gibt nicht so sehr viele, allen voran Tallinn, die Hauptstadt. Wenn man da ist, dann hat man schon den Eindruck, denen geht es doch recht gut. Aber auf dem Land ist das dann etwas anders. Den Esten insgesamt geht es auch noch besser. Der russischen Minderheit geht es dann nicht ganz so gut. In Estland leben noch etwa 40-45% Russen und es gibt Gegenden, da nähert sich das an die 80%, also Gegenden, wo 80% Russen wohnen. Und dort ist es schon auch ein bisschen ärmlicher, weil auch die russische Bevölkerung ein bisschen benachteiligt wird. Das hat jetzt also nichts mit Verfolgung oder solchen extremen Dingen zu tun. Aber wenn jetzt irgendwo Bewerbungen sind und dann ein russischsprachiger Bürger von Estland daneben anklopft und auch in Russisch sich dann bewirbt, dann wird er schon mal so in der Schublade weiter unten einsortiert. Also die estnische Regierung versucht auch gezielt, das Russische so ein bisschen zurückzudrängen. Bis vor einigen Jahren gab es auch noch rein russischsprachige Schulen, wo die russischen Kinder eben auch in Russisch unterrichtet worden sind. Das alles wird weiter und weiter zurückgedrängt. Die Kinder lernen also jetzt in Estnisch. Das ist dann für Kinder, die zu Hause das nicht als Sprache lernen und mitbekommen, dann schon schwieriger. Also die Russen haben es schon nicht ganz so einfach. Estland allgemein sind etwa 1,3 Millionen Einwohner, etwa 29 Einwohner auf den Quadratkilometer. Estland zählt zu den gering bevölkertsten Ländern in Europa oder das gering bevölkertste Land in Europa. Also man kann da fahren auf den Landstraßen, so ähnlich wie in Deutschland auf der Autobahn. Da kommt man selten durch eine Stadt durch. Also in Estland ist das auch so, wenn man da auf einer Bundesstraße, also im Vergleich auf einer Bundesstraße in Deutschland, wenn man da fährt, da kann man kann 100 fahren und man ist da super schnell von A nach B, weil da gibt es kaum Ortschaften, wo man dann eben langsam fahren müsste, die einen beim schnellen Vorankommen hindern würden. Also man ist sehr schnell von da nach dort. Die Esten verdienen etwa 1000 Euro monatlich. Die Russen verdienen erheblich weniger, sind so um 700, 800 Euro im Durchschnitt. Gibt da sicherlich auch manchen, denen es besser geht und manchen auch schlechter, sind Durchschnittswerte. Und die Preise sind aber so ähnlich wie bei uns. Gerade die Waren des täglichen Bedarfs, Lebensmittel und Ähnliches, liegt genauso eben auf europäischem Niveau wie bei uns in den Geschäften auch. Und dann ahnt man schon, dass es mit 700, 800 Euro schon recht schnell knapp werden kann, wenn Miete und alles dann davon weggegangen ist und dann auch am Tisch 5, 6 Kinder sitzen und dann ist der Monat noch sehr lang und das Geld schon alle. So herum, man hätte es ja manchmal gern andersrum, der Monat alle und noch viel Geld da, aber da ist es oft anders herum. In Estland herrscht Religionsfreiheit, also eigentlich kann jeder verkündigen, was er will und auch glauben, was er will. Und rein offiziell ist das Land auch lutherisch geprägt, aber die Bevölkerung, sie frönt dem Animismus und dem Schamanismus. Da sind also die verschiedenen Glaubensrichtungen auch von früheren Zeiten her, von vor Jahrhunderten. Und der Glaube der lutherischen Kirche, das ist nur so oberflächlich. Und wenn man Probleme hat, dann geht man zum Schamanen, der dann mit seiner Energie da versucht, die bösen Geister auszutreiben. Also wie das im Osten Europas und in Afrika, Amerika, Lateinamerika ist, dass die Menschen dem Geisterglauben frönen, so ist das auch in Estland. Und da kommt es eben vor, dass in der estnischen Tageszeitung eben drinsteht, dass bei einem Straßenbau festgestellt worden ist, dass da eben in einem Felsblock eine Fee wohnt und dass man deswegen die Straße vom Bauen her umlegen muss. Da muss man also ein paar Kilometer Umweg dann einplanen und die Straße um dieses Gebiet herumlegen, weil man eben diese Feen nicht verärgern will. Und der Bevölkerung ist das also ganz klar, da macht man sich auch nicht lustig drüber, das glauben sie alle. Es ist Evangelisation in Estland nicht sehr einfach, im Gegenteil, es ist schwierig, aus dem ursprünglichen Herren- und Knechte-Kastensystem, also Estland ist ja lange Zeit auch von Deutschen aus, will ich sagen, unterdrückt worden, das trifft es auch nicht, aber die Deutschen waren oft die herrschende Kaste, haben also den Bauernhof gehabt und die Esten waren dann angestellt als Knechte und so gibt es eine starke Abgrenzung, die sich von der Kultur bis heute erhalten hat. Also zum einen ist es schwierig, weil die Gehöfte teils 10, 20, 30 Kilometer auseinander liegen. Also mal eben in Schwatz über den Gartenzaun ist nicht, weil die treffen sich nicht. Und wenn man sich dann schon sieht, dann ist das immer unbedingt per se. Also ein freundschaftliches Verhältnis, dass man sich ab und zu mal trifft, vielleicht sich auch auf dem Balkon mal gemeinsam sitzt und ein Würstel grillt und ein Glas Wein dazu trinkt und irgendwie ein nachbarschaftliches Verhältnis hat, das gibt's in Estland nicht. Wenn ich mit meinem Nachbarn ein Problem habe, ob das freundschaftlich ist oder nicht, dann macht man einen Termin langfristig und dann wird das ganz förmlich formell abgehandelt und dann geht man auch wieder. Selbst in den Gemeinden ist das per se durchaus üblich und wir haben da auch oft Schwierigkeiten gehabt, also ich eher weniger, weil ich habe so geschwafelt, wie mir danach war. Und der Bruder, der mich übersetzt hat, der musste das dann schon regeln mit Sie und Du, wo das dann entsprechend angebracht war oder nicht. Und das macht also, weil die persönlichen Beziehungen zum Nachbarn oder irgendwie nicht da ist, macht das Evangelisieren eben schwierig. Also selbst in den größeren Städten, wo man dann auch in Häusern, in Hochhäusern so Tür an Tür wohnt, man kennt sich nicht, man redet auch nicht miteinander, geschweige denn, dass man irgendwie eine Beziehung pflegt. Das kommt so nach und nach erst, dass die Christen in den Gemeinden merken, dass das die Art und Weise ist, wie man den Nachbar erreichen kann. Aber von der anderen Seite her, von den Menschen, die das so nicht kennen, ist das schwierig. Ein Beispiel, was das verdeutlichen soll, wir waren zu Besuch in einer Gemeinde und haben mit den Jugend- und Kindermitarbeitern der Gemeinde ein Treffen gehabt, um uns auch die Situation dort vor Ort schildern zu lassen. Und dann saßen wir an einer langen Tafel, rechts und links Bänke, und da waren noch vielleicht so 1,5 Meter auf der Bank frei. Und dann kam ein Jugendmitarbeiter, der kam ein paar Minuten später und der kam dann dazu und blieb so 2-3 Meter neben der Tafel stehen, so in Reichweite der Tür. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, hier noch Platz. Der blieb stehen, hat keine Miene verzogen, blieb einfach an seinem Platz stehen. Und als dann nach einiger Zeit der Andreas Kuhfeld, der vom Missionswerk mit war und auch mich übersetzt hat, dann nochmal freundlich gesagt hat, komm, setz dich, ist er gegangen. Und wir waren irgendwie auch erschüttert darüber und erstaunt und haben dann gefragt, nee, das ist normal, ein Ester setzt sich nicht neben einem hin. Oder auch ein Russischstämmiger, der in Estland wohnt. Also wenn man da sitzt und es ist nicht mindestens ein Platz frei, dann setzt sich da niemand hin. Man braucht also mindestens doppelt so viele Stühle in den Gemeinden, wie eben Geschwister da in die Gemeinde kommen, weil sonst naja, würden die dann stehen bleiben. Also es ist schwierig, es gibt sicherlich auch da Umdenken, aber so ist das in der Mentalität drin. Wie gesagt, evangelisieren ist dort nicht ganz so einfach. Ein nächstes Bild, kurz meine Familie. Ich will nicht viel dazu erzählen, ich habe das ja meistens mit dabei. Von links gesehen unser ältester Sohn, der David, 22, studiert Physik in Chemnitz. Die Helene wird 16 in diesem Monat. Ganz vorne in der Mitte unsere Jüngste, die Johanna, beginnt jetzt auf dem Gymnasium im neuen Schuljahr, wird 11 Jahre alt im August. Meine liebe Frau in der Mitte, hinten in der Reihe, die Mary, die Jüngste aus dem Hause Weidensdörfer, und dann die 1:1 Kopie von mir. Der Felix ist jetzt 20 geworden, gerade aus dem Mai. Ja, und dann ganz links aus ich. Okay, wir sind gelandet in Tallinn in der Hauptstadt, das ist der internationale Flughafen, und von dort weg durften wir dann ein bisschen eine Rundreise machen durch das ganze Land. Hier sieht man Estland, grenzt dann unten an Lettland an und gehört zu Europa. Von Tallinn aus in der Mitte oben, das Flugzeug soll den Flughafen dann symbolisieren, ging es nach rechts, nach Kotlajärve. Und dann nach unten in den Süden, nach Valga. Das ist eine Stadt, die getrennt ist, halbe, halb lettisch, halb estnisch. Und dann ganz nach links, dort haben wir den Verantwortlichen für den Bund der Baptistengemeinden besucht. In Estland der Verantwortliche für die Baptistengemeinden. Und dann ging es wieder zurück. Dann hat man auch noch einen Tag Aufenthalt in Tallinn und durften uns auch so ein bisschen Kultur und Land und Leute und die Stadt anschauen. Also erste Zwischenstopp haben wir gemacht, nachdem wir in Tallinn angekommen waren und dort dann übernachtet hatten. Dann sind wir nach Kotlajärve gefahren und haben dort den Bruder Waldemar besucht mit seiner Frau Lena und auch viel von seiner Geschichte erfahren. Und von ihm habe ich also ein bisschen was mitgebracht von dem, was er erlebt hat. Waldemar ist ein Ukrainer, Lena auch, und will auch erzählen, wie es die beiden nach Estland verschlagen hat. 1998 hat er dort begonnen in Estland mit Gemeindearbeit, mit dem Bau von Gemeindearbeit. Das ist sehr interessant gewesen. Sie sind also nach Kotlajärve, nach Estland gekommen. Und Gott hat sie dort eben nach Kotlajärve geführt. Und dann haben sie überlegt, wie bauen wir jetzt gemeinsam Gemeinde. Und dann haben sie gebetet und überlegt, wo finden wir einen Raum, wo wir mit einem Hauskreis beginnen können, wo wir Gemeindearbeit beginnen können. Und normalerweise, ich sagte das ja schon, erzählt man nicht über einen Gartenzaun, irgendwie spricht man nicht. Aber es gab ein Problem im Garten mit dem angrenzenden Nachbarn. Und nachdem die Lena dieses Problem eben mit der Nachbarin besprochen hat und andersrum, stellte sich heraus, dass die Nachbarin die Bürgermeisterin war oder beziehungsweise die Frau vom Bürgermeister. Und sie haben sich dann doch angefreundet gut und dann haben sie gesagt, wir brauchen einen Gemeinderaum. Nun, auch wenn sich ein gutes Verhältnis entwickelt hatte zu dem Bürgermeister, heißt das noch lange nicht, dass der nun jetzt den besten Raum zur Verfügung stellt, den die Stadt hat, sondern es ist ein Kellerraum gewesen. Fensterlos, unmöbliert, dreckig, stickig, feucht. Aber Waldemar hat gesagt, wir nehmen das. Es gab eine kleine Miete, die sie dann auch eben schultern konnten. Und dann haben sie dort angefangen, Gemeinde zu gründen. Ja, das geht dann eben so, dass sich die beiden da gemeinsam getroffen haben mit ihren Kindern und haben als Familie Gottesdienst gefeiert. Und das ging einige Wochen so. Und dann ging eines Tages die Kellertüre quietschend auf und ein stinkender, behinderter Obdachloser steckte seine Nase zur Türe herein. Die haben gerade gesungen und dann sagt er, was seid ihr für verrückte Leute? Und dann haben sie ihn eingeladen, hat er sich mit dazugesetzt und dann haben sie gemeinsam auch im Anschluss an den Gottesdienst gegessen. Und etwas zu essen zu haben, das ist zumindest 1998 damals etwas sehr Anziehendes gewesen, weil die Menschen nicht viel hatten. Und so hat dieser obdachlose Behinderte überall herum erzählt, also ich treffe mich Sonntag mit ganz verrückten Leuten. Ja, und dann kamen mehr. Aber eben nicht der Bürgermeister und der Vorsitzende vom Golfclub, sondern es kamen Knackis. Ex-Knackis, Alkoholiker, andere Obdachlose. Der Abschaum der Stadt kam. Und sie haben sich gefreut, im Anschluss an den Gottesdienst was zu essen zu bekommen. Eine finnische Missionsgesellschaft hat diese junge Gemeinde, diesen Hauskreis, jedes Wochenende mit Brot versorgt. Und so gab es für alle, die kamen, jeden Sonntag, Vormittag oder dann am Mittag, zu Mittag etwas zu essen. Der Keller, wie gesagt, kellerlos, war geschwängert von dem Gestank, von Alkohol, von Menschen, die sich nicht waschen können, weil die Voraussetzungen dafür fehlen. Und Lena war es jedes Mal so schlecht während dem Gottesdienst, dass sie dann, während Waldemar predigte, dann den Raum verlassen hat und ist nach draußen an die frische Luft gegangen. Also der Gottesdienst war etwas so aufgebaut, eine Stunde lang singen, eine Stunde lang hat Waldemar in der Bibel gelesen, beziehungsweise auch dann eine Andacht gehalten, zu dem Text auch etwas erzählt und dann wieder eine Stunde singen. Also so rund ein Programm von 3 Stunden. Und Lena ging immer hinaus, ist auch einmal umgefallen, weil sie es da nicht ausgehalten hat, wurde ihr schwindelig und schlecht. Eines Tages, Sonntag, die Gemeindestunde läuft unten und Lena steht draußen und holt frische Luft, kommt er auf der Straße entgegengelaufen, eine Frau im Format eines Sumo-Ringers, also so breit und hoch und tief, und sie kommt auf die Lena zu und sagt zu Lena, der Mann dort hat erzählt, Jesus Christus heilt. Hier habe ich meine Tochter, Jesus soll sie heilen. Die Lena war ein bisschen erschrocken, was soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen, naja, Jesus Christus kann heilen, aber ob er das macht, das weiß man ja so nicht. Man kann ja dem Herrn Jesus keine Befehle geben, dass der jetzt heilen muss. Und so hat sie überlegt, was sage ich? Und dann kam nur raus, gehen Sie zu dem Mann im Keller. So war das Problem delegiert. Die Stunde war vorbei, die Frau ging mit ihrer Tochter, 6 Jahre alt, zu Waldemar in den Keller und sie sagte zu Waldemar, ich habe gehört, du sagst, Jesus Christus heilt Menschen, meine Tochter wird sterben, heile die Tochter. Und da Waldemar sagt, Jesus Christus kann Menschen gesund machen, aber du musst dich bekehren. Und dann hat sie gebeten, so ungefähr sinngemäß: Gott, ich bin ein Sünder, bitte hilf mir und mach mein Kind gesund. Ja, irgendwann sind sie gegangen, die Woche verstrich, am nächsten Sonntag tauchte dann auf der Straße formatfüllend die Frau wieder auf. Lena stand wieder draußen, die Frau kam näher, aber nicht alleine, sondern mit ihrem Mann, ebenso in Kleiderschrank. Und sie kam auf Lena zu und Lena bibberte wieder: Was wird jetzt wohl sein? Ist sie vielleicht das Kind gestorben und jetzt, weiß nicht, werde ich verprügelt oder irgendwas? Und der Mann geht auf Lena zu und sagt: Unser Kind ist gesund, aber ich habe noch ein Problem. Ich habe keine Arbeit. Jesus Christus soll mir Arbeit geben. Und Lena sagt: Gehen Sie runter zu dem Mann im Keller. Dann sind die runtergegangen. Nach der Stunde hat Waldemar mit ihnen gesprochen. Und Waldemar sagt: Ja, Jesus Christus kann dir Arbeit geben. Und eben dieser Mann war schon jahrelang arbeitslos, hat einfach keinen Platz gefunden, keine Anstellung gefunden. Und Waldemar sagt: Du musst dich bekehren, wenn Gott dir helfen soll. Du musst dein Leben ihm schenken. Gott ist kein Wunschautomat, nur seine Kinder erfahren insbesondere seine Hilfe. Also betet auch dieser Mann, und ich habe mir es ebenfalls aufgeschrieben, zumindest übersetzt, lautete das so: Lieber Gott, ich bin ein Sünder, bitte hilf mir und gib mir Arbeit. Ja, da ist der Mann gegangen. In der darauffolgenden Woche bekam er 3 Arbeitsplätze angeboten. Einen Arbeitsplatz hat er dann angenommen und auch Arbeit gehabt. Einige Zeit später steht er wieder bei Waldemar. Sie kamen dann schon regelmäßig in die Gemeinde, aber er steht wieder bei Waldemar und sagt: Ich habe ein Problem wieder, ich verdiene zu wenig. Nun, nicht, dass es jetzt das Problem war, dass er nicht monatlich 1 Million bekommen hat. Es war tatsächlich so wenig, dass immer noch die Oma finanziell diese Familie unterstützen musste, dass sie monatlich über die Runden kam. Und dann sagt Waldemar: Ich bin jetzt ja nicht Mittler für dich. Du darfst das dem Herrn Jesus selber sagen. Und dann haben sie gebetet, dass Gott ihm doch eine Arbeit schenken soll, womit sie als Familie durchkommen würden. Und auch diesen Wunsch hat der Herr Jesus erfüllt. Er hat in der darauffolgenden Woche eine neue Arbeit angeboten bekommen und dann auch entsprechend mehr verdient. Die Teilnehmerzahl der Gemeinde wuchs und wuchs. Es waren in der Zwischenzeit dann über 100 Gottesdienstbesucher. Die hat der Saal, der Keller, natürlich nicht gefasst. Und so musste der Gottesdienst in diesem Kellerraum schon in Schichten durchgeführt werden, vormittags und nachmittags. Und irgendwann kam der Punkt, wo auch das nicht mehr ausgereicht hat. Und Waldemar und die Gemeinde, sie haben gebetet: Gott, schenke uns doch einen neuen Raum. Wir brauchen einen größeren Platz. Und sie haben auch gemeinsam gesammelt, Monat für Monat etwas zusammengelegt, um eben die Möglichkeit zu haben, mit dem gesammelten Geld entweder zu mieten oder etwas zu kaufen. In dieser Zeit gab es eine Auktion, ein Geschäftshaus sollte veräußert werden, wo sie meinten, das könnte recht gut für unsere Zwecke passen. Es war sehr viel größer und auch mit Nebenräumen, mit der Möglichkeit, eine kleine Küche einzurichten, einen Kinderstundenraum, Jugendraum und so weiter, alles, was man so braucht. Die Auktion war festgesetzt als Mindestpreis 2.500 Euro. Ja, und die Inventur in der Gemeindekasse ergab 2.500 Euro. Und dann sind sie mit zaghaften Herzen auf diese Auktion gegangen, haben dann auch das Mindestgebot gestellt, aber 2 Geschäftsleute haben gegenseitig den Preis immer weiter in die Höhe getrieben und so belief sich dann der Zuschlag auf 10.000 Euro. Und der eine Geschäftsmann, der hat dann hinterher auch gesagt: Eigentlich wollte ich dieses Haus gar nicht haben, aber ich wollte den Preis hochtreiben. Und dann blieb er eben darauf sitzen. Und Waldemar, er hat also mit diesem Geschäftsmann geredet und gesagt: Ja, was wollen Sie denn mit diesem Haus machen? Ja, er hatte ja keinen Plan. Eigentlich nur so zum Spaß hat er das gemacht. Und so haben sie vereinbart, dass sie das Haus erwerben könnten für 6.000 Euro. Also für den Spaß, den Preis mal in die Höhe zu treiben, hat dem Geschäftsmann 4.000 Euro gekostet. Waldemar hatte damals zu dieser Zeit auch schon Kontakt zum Missionswerk Friedensbote und so haben wir die restliche Summe draufgepackt und die Gemeinde hat die 2500 Euro investiert und so konnte dieses Gemeindehaus erworben werden und auch betrieben werden. Dieses Gemeindehaus wurde dann bezogen, das war sehr interessant. Im Winter fand dann der Kauf statt und auch die Überschreibung notariell. Und dann fand irgendwann der letzte Gottesdienst in dem Keller statt. Und dann hat jeder seinen Stuhl genommen und dann sind sie im Gänsemarsch hintereinander, jeder mit seinem Stuhl von dem einen Ort zu dem neuen Gemeindehaus gezogen. Das waren so ungefähr 7-8 Kilometer. Und dann haben die Nachbarn und alle, die so am Rand von dieser Pilgerroute wohnten, die haben dann geschaut, was ist denn hier? Wer zieht denn hier mit Stühlen um? Und so sprach sich das auch gleich ein bisschen herum und so waren sie in der Nachbarschaft dann eingeführt und dann kamen auch manche von daher. Einen Blick in dieses Gemeindehaus hinein und auch die Jugendgruppe, die ein Lied gesungen hat. Ich habe das aufgenommen. Ich hoffe, dass das jetzt gut funktioniert. Zu der Gemeinde in Kotlajärve gehören jetzt über 200 Geschwister, die mehr oder weniger regelmäßig dann auch die Gottesdienste besuchen. Mancher wird sich vielleicht jetzt gedacht haben, oh, so was Schönes, so viel Wachstum innerhalb von wenigen Jahren begonnen mit einem stinkenden, behindernden Obdachlosen. Und dann ist es so viel, dass der Gemeinderaum nicht reicht, dass größer werden muss und dann weiter Wachstum da. Ah, oh, wie könnte das denn sein, dass Gott das auch machen könnte hier bei uns in Deutschland? Und vielleicht denkt manche auch, naja, vielleicht ist dieser Waldemar ein ganz begnadeter, vielleicht ein besonders geistbegabter Mann, einer mit Charisma, der die Leute vielleicht von den Stühlen reißt und mitnimmt. Nee, alles nicht. Darauf kommt es auch nicht an. Es ist ein ganz einfacher, ich meine das nicht abwerten, keinesfalls, aber es ist ein ganz einfacher und demütiger Bruder. Und wir haben ihn kennengelernt als einen Mann, der einfach nur sagt, Herr Jesus, ich stelle dir das zur Verfügung, was ich an schwachen Möglichkeiten habe. Aber alles, was ich an Möglichkeiten habe, das gebe ich dir auch. Und das gebraucht Gott. Und ich möchte uns einen Bibelvers lesen, der heute uns auch Mut machen soll von diesem Thema her, von dem Gehörten. Und dann gibt es aber noch eine Geschichte zum Hören von Estland. Also der Bibelvers aus dem Römerbrief, dem 6. Kapitel, Vers 12, 13. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Als Gläubige sind wir Werkzeuge. Und wie wir das auch gelesen haben, es bedarf einer Entscheidung, die wir, jeder Einzelne, treffen dürfen, ja, treffen müssen. Was mache ich mit der Zeit, die Gott mir zur Verfügung stellt? Was mache ich mit dem Geld, das Gott mir zur Verfügung stellt? Was mache ich mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, mit den Begabungen, aber auch mit den Gaben, die er durch den Heiligen Geist austeilt, wo er möchte, dass wir es besonders für ihn einsetzen. Nun kann man diese ganzen verschiedenen Dinge gut verschließen und aufbewahren, wie auch der faule Knecht in dem Gleichnis, was der Jesus erzählt. Man kann es aber auch einsetzen. Und das ist das, was Gott von uns erwartet, von uns möchte, dass wir unsere Fähigkeiten, unser gesamtes Sein eben nicht dem Satan oder dem eigenen Ich zur Verfügung stellen, dass wir nur das tun, was wir wollen, sondern dass wir ganz bewusst dem Herrn Jesus das zur Verfügung stellen. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 19 und 20, da sagt der Apostel Paulus, so sind wir nun Boten an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das, was mir in dem Zusammenhang jetzt von diesem Vers wichtig geworden ist, dass der Apostel Paulus sagt, nicht ihr sollt Boten werden, nein, ihr seid Boten. Ist nur die Frage, welche? Sind wir Boten, Botschafter dafür, dass man sehr gut sein eigenes Leben auch selbst führen und leben kann? Oder ist unser Leben wirklich ein Ausdruck dessen, dass wir dem Herrn Jesus gehören, dass wir uns ihm freiwillig als Werkzeuge zur Verfügung gestellt haben? Waldemar hat das so gemacht und deswegen hat Gott ihn dort auch so gebrauchen können. Ja, wie ist Waldemar, der eigentlich ein Ukrainer ist, wie ist er dort nach Estland gekommen? Das geschah so. Als junger Mann mit 30 Jahren sah er noch aus wie 15, zumindest hat man mir das so erzählt, vielleicht sind es auch 15,5, ich weiß es nicht, aber es ist eine ganz schmächtige Person, ich kann mir es gut vorstellen, dass man den sehr viel jünger schätzte. Und Waldemar wurde von seiner Gemeinde ausgewählt und auch ausgesandt zum Schmuggeln von Literatur. Es gab in Russland und auch in verschiedenen Stellen ja Buchdruckereien, wo man dann eben illegal Dinge gedruckt hat, um es dann in dem Ostblock zu verteilen. Und Waldemar wurde ausgesucht, um mit einer Delegation, mit einer Touristengruppe in die DDR zu reisen, um dort in der DDR in einer Gemeinde von einer Kontaktperson 2 Koffer mit Literatur abzuholen, um eben diese Literatur in die Ukraine zu schmuggeln. Und von dort sollte es auch nach Russland, nach anderen Stellen weiter auch verteilt werden. Und so reiste er eben in die DDR und während dann an dem Zielort und an so manchen Stellen mit Städtebesuchen und Städtereisen dann viele abends betrunken waren, hat er sich irgendwo verzogen und mit der Kontaktperson telefoniert und 2 Koffer mit Literatur und Liederbüchern erhalten. Und dann ist er mit seinen 2 Koffern und dem eigenen Reisegepäck dann auch nach dieser Reise zurück in die Ukraine gekommen. Und er hat schon überlegt, wie soll denn das werden und hoffentlich werde ich nicht kontrolliert, dass er jetzt so viel Gepäck hatte. Das war nicht das eigentliche Problem. Viele haben in der DDR eingekauft und viele hatten extra Koffer mit verschiedenen Souvenirs und Mitbringsel, um das eben in der Verwandtschaft oder auch für sich zu Hause zu verwenden. Und so fiel das eigentlich nicht auf. Aber an der Grenze wurden alle kontrolliert, außer Waldemar. Da wurde einfach durchgewunken. Und nun kann man es nehmen, wie man es will. Entweder man sagt, das ist ein absolutes Wunder, Waldemar wurde bewahrt. Man kann aber auch vermuten, und vielleicht ist es das Letztere ja auch, dass der KGB wissen wollte, wo geht das hin? Und wer bekommt das Ganze? Und wo man also nicht so einen einzelnen Kurier nur festnehmen wollte, sondern auch möglichst die ganzen Drahtzieher und die Empfänger alle mit einem Schlag festsetzen wollte. Nun in der Ukraine zurück, noch im Zug, steigt Waldemar sehr vorzeitig aus, also weit vor der Haltestelle, wo er sonst ausgestiegen wäre, und brachte die Koffer an eine vereinbarte Adresse. Und ging dann zurück in seine Studentenbude, wo er allein lebte, zur Miete bei einer älteren Frau. Einige Tage später bekam Waldemar plötzlich einen zweiten Gast in dieser Räumlichkeit, wo also noch ein zweiter Mieter einquartiert wurde. Später stellte sich dann das heraus, dass der vom KGB war, ein Informant. Waldemar hatte von diesem Koffern mit den verschiedenen Literatursachen sich ein Liederbuch herausgenommen, weil er eben auch gerne diese Lieder singen wollte und wollte das auch für seine Gemeinde verwenden. Und dieses Liederbuch hat er in seiner Bude gut versteckt. Und wenige Tage später kam der KGB ins Haus mit der Polizei und sie griffen ganz gezielt in das Versteck. Sie brauchten die Wohnung gar nicht auf den Kopf zu stellen. Sie griffen dorthin, wo das Liederbuch war, griffen es heraus, nahmen Waldemar fest und haben ihn ins Gefängnis gesteckt, in Untersuchungshaft zunächst. Aber weil Waldemar so schmal und dünn wie ein Faden war, hat er sich aus dem Gefängniszimmer, aus dem Fenster, da zwischen die Gitterstäbe hindurch gequetscht und ist abgehauen. Hat sich zunächst versteckt Und dann haben die Brüder in seiner Gemeinde gesagt, Waldemar, du musst heiraten, du brauchst einen anderen Namen. Also es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb man heiraten könnte. Wir können das junge Paar hier vorne ja fragen. Bei Waldemar war es dann so, dass er einen anderen Namen brauchte, um sich besser verstecken zu können. Naja, ganz so unromantisch war es dann doch nicht. Seine Schwester hat ihn auf eine Hochzeit mitgenommen von weit entfernter Bekanntschaft. Und dort hat Waldemar einige Gedichte aufgesagt. Er ist also literarisch sehr beanschlagt und hat also auch ein Talent und hat selbst Gedichte geschrieben und hat dort einige Gedichte vorgetragen. Und nach der Hochzeit oder währenddem kam dann ein junges Mädel auf ihn zu und hat gesagt, gib mir bitte doch diese Gedichte. Und er hat gesagt, ich habe sie alle vergessen. Aber wenn du mir deine Adresse gibst, schreibe ich sie auf und schicke sie dir. Und so kam er an die postalische Adresse dieses Mädels und in diesem Brief war nicht nur dieses Gedicht oder diese Gedichte darin, sondern auch ein Hochzeitsantrag. Mit der Bedingung, ich bekomme deinen Namen. Und naja, Gott hat das so geführt. Das Mädel hat sich in ihn verliebt oder beziehungsweise hat sie zumindest eingewilligt und Lena wurde seine Frau. Er hatte ihren Namen angenommen und es gibt noch manche Episoden diesbezüglich zu sagen, der Bruder von Lena, der hieß auch Waldemar. Und der KGB hat natürlich nachgeforscht und die Polizei, wo steckt der Waldemar, der soll ja ins Gefängnis wandern. Und dann sind sie da auch irgendwann aufgetaucht und haben zunächst den Bruder mitnehmen wollen, weil der hieß ja auch Waldemar. Ich soll den Nachnamen nicht verraten, weil es heute immer noch nicht ganz ungefährlich ist, wenn man diese Geschichten so erzählt. Man weiß nicht, wie da manches irgendwo hingetragen werden könnte. Aber dann hat man gemerkt, nee, der Waldemar ist es nicht. Und dann ging das noch eine Zeit lang gut, aber irgendwann kam es dann doch heraus und Waldemar musste mit seiner Frau fliehen, weil er sonst tatsächlich ins Gefängnis gekommen wäre. Und das ist der Umweg, wie Waldemar und seine Frau Lena nach Estland gekommen sind. Sie wurden also von ihrer Gemeinde dann ausgesandt und ausgeschickt nach Estland, um dort Gemeindegründung zu betreiben, was sie dann auch mit Gottes Hilfe dort tun durften. Ja, wir haben dann Roman und Ludmilla besucht in Valga, das ist diese Stadt, die geteilt ist. Er ist dort Gemeindepastor einer kleinen Gemeinde. Es gibt dort viele Sorgen und Probleme. Seine Gemeinde ist vor einigen Jahren massiv geschrumpft von etwa 20 Geschwistern auf die reichliche Hälfte wegen charismatischer Einflüsse und weil auch diese Geschwister diese charismatischen Dinge nicht lassen wollten, gab es dann auch Ausschlüsse und da gibt es also auch in Estland manche Schwierigkeiten. So, ein paar Eindrücke von Estland, hier von Valga, von dieser doch recht größeren Stadt. Die Bewohner in Valga, sie verdienen auf verschiedenste Weise auch ein bisschen dazu. Hier in diesen Körben, man sieht das vorne, sind Pfifferlinge, sind also allerhand Pilze, also die Leute sind sehr fleißig, gehen früh morgens schon in den Wald. Wälder gibt es sehr reichlich, Elche ja auch, aber die werden eher wenig gesammelt. Also Pilze werden gesammelt und dann kann man die dort verkaufen und dann werden sie auf dem Marktplatz dann auch angeboten. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, Blaubeeren und Himbeeren, also jede Menge auch für recht wenig Geld. In der russischen Tradition ist es so, dass man zu Hause ja eher wenig fließendes Wasser hat und Badezimmer gar nicht. Also in Russland, Badezimmer gibt es nicht, Toilette ist ja ein Verschlag dann auch außerhalb des Wohnbereiches. Schon wegen der Geruchskulisse ist das innerhalb vom Wohnzimmer oder von der Wohnung gar nicht machbar. Und so gibt es Badeanstalten und das ist so eine, ein öffentliches Gebäude und da geht man dann, ja je nachdem wie es ist, einmal im Jahr hin, nein es war ein Spaß, einmal die Woche hin und kann sich dann gründlich renovieren und braucht dann zu Hause eben keine Dusche, keine Badewanne und so weiter, sondern kann das dann so, wie man das braucht und möchte, dann in dieser öffentlichen Einrichtung erledigen. Hier in diesem großen Komplex ist die Gemeinde in Valga untergebracht, ein Blick in den Gemeinderaum hinein und hier ist der Gemeindepastor, der gleichzeitig verantwortlicher ist von einem Team, was die gesamten Baptistengemeinden, russischsprachigen Baptistengemeinden von Estland leitet. Wir waren sehr gut aufgehoben und ich habe dort an diese Familie sehr gute Erinnerungen. Manche auch, die sind ein bisschen schwieriger. Ich habe das ja manchen schon erzählt, dass ich dort allein in den 2 Tagen 2 Kilo zugenommen habe. Also die Gastfreundschaft wird ganz groß geschrieben und da gibt es auch keinen Pardon. Wenn man satt ist, da hat man eben Pech gehabt. Man muss so viel essen, bis alles alle ist. Da hat der Bauch schon manchmal wehgetan. Ja, dieses Gemeindehaus war sehr baufällig, musste renoviert werden und auch das waren verschiedene Gründe, weshalb wir Estland besucht haben, um dort auch zu schauen, was brauchen die Gemeinden wirklich. Ein Blick in den Gemeindesaal hinein, das Brüderzimmer, gibt da einen, ja, das ist ein großer Fluss, der dann dort auch in die Ostsee hineinfließt, das ist schon die Flussmündung. Die letzte Geschichte von dem Ehepaar Juri und Albina, auch da gibt es eine lange Vorgeschichte. Juri hat Theologie studiert in einer Gemeinde in Moldawien, in einer Ausbildungsstätte dort. Und er hatte auch ein Mädel, sie wollten sich auch verloben und dann auch heiraten. Und irgendwann sagte er ihr, also dass sein Weg ihn wohl irgendwie mal in die Mission führen wird. Und da sagte das Mädel, nee, das will sie also nicht, sie will doch schon eher zu Hause und es gemütlicher haben und die Entbehrungen, die mit Mission zusammenhängen, das wäre nichts für sie. Und dann hat er das Mädel sausen lassen und dann hat er über Skype mit eben diesen Gemeindeältesten von dieser Baptistengemeinde, der im vorigen Bild war, geskypt und da schwirrte im Hintergrund ein Mädel hin und her und das war die Albina. Und die ist dann seine Frau geworden, einfach über Skype. Also Gott führt das so, dass er die Menschen zusammenbringt, die er auch gemeinsam zusammen haben will, dass sie für ihn dienen können. Juri hat seine Ausbildung dort abgeschlossen. 2011 wurde er nach Estland berufen von Moldawien aus, weil es in der Stadt Kivioli keine Gemeinde mehr gab. 2004 wurde die Gemeinde geschlossen, weil es eben keine Geschwister mehr gab. Der Gemeindepastor damals hat sich auch nur unzureichend um die Gemeinde gekümmert. Kivioli war eine große Arbeiterstadt. Es wurde dort Erz und verschiedene Bodenschätze gefördert. Und als das dann nicht mehr der Fall war, nach dem Zusammenbruch vom Ostblock, zogen immer mehr Menschen weg und da sind 2 Drittel der Menschen dort aus Kivioli weggezogen und infolgedessen eben auch die Gemeinde kaputt gegangen. Und er wurde also 2011 dorthin in diese Stadt Kivioli berufen, um dort wieder Gemeinde neu zu gründen. Und er hat also bekommen als Information, ihr könnt dorthin kommen und in dem Gemeindehaus wohnen. Und ihr werdet auch von uns, das heißt von dem Bund der Baptistengemeinden, russisch sprechenden Baptistengemeinden, versorgt. Dann kamen sie dorthin in dieses Gemeindehaus. Kein Wasser, kein Strom, keine Heizung, überall nass und schimmelig und das ganze Haus in einem desolaten Zustand. Albina war schwanger schon mit ihrem ersten Kind. Und sie konnten dort in diesem Haus nicht bleiben. Dann haben sie nach Haus telegrafiert. Dann hat der Vater von Juri sein Auto verkauft, den Erlös des Geldes dorthin transferiert. Von dem Geld haben sie sich dann erstmal eine Wohnung besorgt, zur Miete natürlich, haben ein bisschen Baumaterial sich zusammen besorgt, um das Notwendigste und Gröbste in diesem Haus zu machen. Und in dieser Zeit wurden sie von seinen Eltern versorgt, so wie das eben ging. Keine Unterstützung von diesem Bund. Das ist also eine traurige Sache, warum das auch war. Ich weiß es nicht, mir steht auch kein Urteil dazu. Jedenfalls hat Juri mit Albina zusammen haben angefangen, dort zu renovieren. Peu à peu, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten haben sie dort gebaut. Dann haben das die Menschen gesehen, die dort in der Umgebung gewohnt haben. Juri hat die verbleibenden Christen, die also bis zuletzt noch in die Gemeinde gegangen waren, hat sie besucht, hat ihnen Mut gemacht, auch dort wieder neue Gemeinde zu gründen und hat mit einer Handvoll Geschwistern dann angefangen, weiter zu renovieren und zu bauen. Jetzt sieht dieses Gemeindehaus so aus. Auch ein Blick in den Saal hinein. Wir durften als Missionswerk uns auch daran beteiligen, dass dieses Haus so schön wird. Mittlerweile gehören in diese Gemeinde 20 Geschwister hinein, die sich dort regelmäßig treffen. Eine Geschichte noch von diesem Ofen, der hier zu sehen ist. Ich habe diese Geschichte leider im Nachhinein erst erfahren, sonst hätte ich den Ofen noch mal schöner fotografiert, vor allem auch von der anderen Seite. Der ist so in eine Wand hineingebaut und wird also von der anderen Seite, von einem anderen Raum aus beheizt. Und da geht es um eine Ofentür auch, von der habe ich aber nun leider kein Foto. Also Juri hat sich mit seiner Gemeinde dort versammelt und getroffen, ohne Heizung. Und der Winter stand bevor, es war Frühjahr, soll auf den Sommer zugehen, ja, irgendwann kommt dann der Winter. Und sie haben angefangen zu beten: Herr Jesus, wir brauchen eine Heizung, einen Ofen, irgendeine Möglichkeit, du hast Mittel und Wege, bitte schenke uns das. Und dann hat Juri einen Brief geschrieben an die Führung von diesen Baptistengemeinden und er wurde dann verteilt an alle Gemeinden dort in Estland und wurde dort in den Gemeinden vorgelesen. In einer dieser Gemeinden zur Bibelstunde war eine Schwester dabei, die nur selten in die Gemeinde kam, ihr Mann ungläubig und sie selber auch nicht ganz so ein brennendes Herz. Und sie saß dabei und hat diesen bewegenden Brief mit angehört, dass es da eine Gemeinde gibt, die am Wachsen ist, aber wo es doch noch manche Not gibt. Und vor allem jetzt konkret, dass es keine Heizung gibt in diesem Haus. Und ihr Mann ist Ofensetzer. Aber nicht nur irgendeiner, sondern der baut exklusive Öfen, richtig so ganz teure Sachen für die Menschen, die in Estland sich das leisten können. Und da gehörten nur wenige dazu, also sehr teure und exklusive Öfen hat er gebaut. Und dann kam sie nach Hause, der Mann hat seinen wohlverdienten Feierabend genossen und hat gesagt, du musst in diese Gemeinde gehen und dort kostenlos einen Ofen bauen. Und nun ja, wie das so ist, in Estland, da haben die Frauen auch doch eine recht gewichtige Stimme. Und dann hat er sich da breitschlagen lassen. Und dann hat die Gemeinde etwa 2000 Euro zusammengespart. Und das ist etwa die Summe, die das Material kosten würde. Also dieser Mann war zu Besuch dort in der Gemeinde, hat sich das alles angeschaut, hat das ausgemessen und hat gesagt, wir brauchen so und so viel Steine, wir brauchen so und so viel Mörtel und Ofenrohr und dies und das und jenes, Ofentüre, bis dann alles zusammen ist, dass der Ofen gebaut sein kann. Und die Gemeinde hat das notwendige Geld zusammengespart. Also 2400 Euro ganz genau hat er dafür beziffert und nach einiger Zeit hat er diese Gemeinde besucht, hat im Gemeinderaum geschlafen, hat sich selbst versorgt, hat in einer Woche diesen Ofen ganz allein gebaut und die Tür für diesen Ofen, die Feuertüre, die hat er sogar mitgebracht, die war irgendwo über oder eine gut erhalten gebrauchte, hat er dafür verwendet und dort eingesetzt und von dem 300 Euro, die das dann weniger gekostet hat, konnte die Gemeinde sogar noch dann Heizmaterial für den folgenden Winter kaufen. Und so hat der Herr das geschenkt, dass dieser wunderschöne Ofen jetzt in diesem Haus sein darf und es findet Kinderstunde statt und auch Bibelstunde und am Sonntagvormittag auch die Gemeindestunde. Noch ein paar letzte Bilder, so ein paar Impressionen von Tallinn und dann sind wir auch heute schon durch. Ja, eine große russisch-orthodoxe Kirche. Das sind die prachtvollsten Bauten überhaupt in ganz Estland. Ein Blick hinein, da war Fotografieren verboten. Ich habe es auch nicht fotografiert, ich halte mich da dran. Aber ein anderer hat fotografiert. Auch hier eine russisch-orthodoxe Kirche. Eine große evangelische Kirche und ein Blick da hinein. Alex Willer und ich auf diesem Foto. Dann haben wir auch ein paar Luftbilder gemacht von einer großen Kirche, hatten wir einen schönen Rundblick. Ja, mit diesen Impressionen darf ich schließen. Danke fürs Zuhören und ich hätte auch noch eine Bitte. Ganz allgemein zunächst, dass ihr fürs Missionswerk betet, dass ihr das Missionswerk da mittragt. Es gibt so viele Entscheidungen immer wieder zu treffen, vor allem auch die, was machen wir mit den finanziellen Mitteln, die Gott uns zur Verfügung stellt, welche Projekte sollen wirklich unterstützt werden und wir erhalten beinahe wöchentlich neue Anfragen von Gemeinden, von Missionaren aus dem Osten, die sagen, könnt ihr als Missionswerk uns oder mich unterstützen, wir haben das und das vor oder dies und jenes tun wir schon. Ja, und dann gilt es eben auszuwählen und das herauszusuchen, was auch Gott unterstützt haben will. Und da braucht es sehr viel Weisheit. Das ist dann meistens auch mit einem Besuch verbunden, dass man sich das dann vor Ort auch anschaut, dass man dann sieht, ist das so in unserem Satzungszweck entsprechend und letzten Endes und zum Wichtigsten auch, ist es das, was der Herr Jesus will. Und da gilt es zu suchen und auch die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da gibt es auch manche negative Erfahrungen, aber der Herr, der hat uns bisher vor schlimmen Fehlentscheidungen bewahrt und das müssen wir auch immer wieder erbitten, dass der Herr die Weisheit dazu schenkt. Aber eben auch das verbunden mit den Hilfsgütern, die wir in den Osten bringen, die Menschen auch das Evangelium annehmen. Denn die Hilfsgüter sind ja das Mittel zum Zweck. Wir wollen damit die Herzen erreichen, aber die Herzen auftun und Entscheidungen bewirken, das kann nur der Herr Jesus. Und darum wollen wir bitten, dass Menschen den Herrn Jesus finden. Und die vielen Briefe und Rückinformationen, die wir bekommen, bestätigen auch, dass der Herr diese Arbeit segnet. Und dazu brauchen wir eure Gebetsunterstützung auch weiter. Und wenn ihr aktuell auch für diese Aktion beten wollt, dass sich eben Schulranzen finden, dass Kinder, die möglicherweise sonst nicht in die Schule gehen können, dann doch die Schule besuchen und dass sie mit der Literatur oder durch die Literatur, die dann in diesen Schulranzen auch sein soll, dass sie darin auch den Herrn Jesus finden und Heil finden für ihr Herz, für ihr Leben, für ihre Seele. Ja, vielen Dank. Ich darf gern mit uns noch beten. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus, wenn wir solche Dinge hören oder diese Arbeit sogar sehen dürfen, dann schauen wir oft auf uns und denken, oh, da bin ich viel zu klein, viel zu schwach, ich kann das alles gar nicht und durch mich wird ja gar nichts, ich kann überhaupt nichts bewirken. Aber Jesus, wir bekommen das aus deinem Wort immer wieder neu gesagt und du machst uns damit auch Mut. Es kommt nicht auf unsere Kraft an. Nein, im Gegenteil, die ist sogar hinderlich. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und in diesem Vertrauen wollen wir uns dir zur Verfügung stellen. Wollen sagen, hier, Herr Jesus, hast du unsere Hände. Und mach mit dem, was du uns geschenkt hast. Das ist ja nicht unser eigener Besitz, nicht unsere eigenen Fähigkeiten, sondern kommt alles von dir. Und mach mit dem, was du uns geschenkt hast, mach mit dem Gutes daraus. Wir wollen Werkzeuge sein in deiner Hand und uns neu wieder entscheiden, uns dir zur Verfügung zu stellen. Wir bitten ganz sehr für die Gemeinden in Estland, da gibt es auch negative Einflüsse und Schwierigkeiten. Wir bitten, dass du auch darüber deine Hand hältst, dass du den Gemeindeältesten, den Teams da und den Pastoren, dass du ihnen Weisheit schenkst, gute Entscheidungen zu treffen, die nach deinem Willen sind, dass du dort auch weiter noch Gemeinde baust, dass du der älteren Generation, die so viel auch sich gebrauchen lassen hat, dass du da gute Nachfolge schenkst, wo junge Menschen sich in den Dienst rufen lassen, um in dem gleichen Sinne, in deinem Sinn, Herr Jesus, diese Arbeit weiterführen. Bitte schenke und wirke das und hilf auch bei uns in Deutschland. Wir wissen sehr gut, dass unser Land Missionsland ist und dass es sehr traurig ist an allen Ecken und Enden. Und da bitten wir auch, dass du Großes tust, solange wir noch hier sind auf dieser Erde, wollen wir gerne von dir Zeugnis geben, wollen wir gerne, dass Menschen sich für dich entscheiden. Bitte bewirke du das und gebrauche uns als Werkzeuge. Vielen Dank für den Tag, den du uns heute schenkst. Vielen Dank für dein Reden zu unseren Herzen. Amen.